ARD.
Merz präsentiert seine Minister, warum zwei Namen besonders für Gesprächsstoff sorgen.
Riesenstromausfall in Spanien und Portugal. Kann das auch bei uns passieren?
Und Camping ist beliebt wie noch nie. Wo wird in Deutschland am meisten gecampt?
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Es ist Dienstag, der 29. April und hier sind Philipp Lacomi und Tanja Hausstetter für euch. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ihr hört uns wie immer in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Nächste Woche soll es losgehen mit der neuen Bundesregierung von Union und SPD. Und Friedrich Merz hat gestern schon mal die zukünftigen CDU-Ministerinnen und Minister benannt. Und zwei Namen sind auf jeden Fall bemerkenswert.
Ja, bemerkenswert deshalb, weil zwei Leute aus der Wirtschaft in die Regierung kommen könnten. Das ist einmal Carsten Wildberger. Er ist der Chef von Mediamarkt und Saturn und soll künftig Digitalminister werden. Und dann haben wir noch Katharina Reiche. Sie ist noch Chefin im Energieunternehmen Westenergie, das ist eine Tochterfirma von E.ON und sie soll Wirtschaftsministerin werden.
Ja, und zwar die erste ostdeutsche Wirtschaftsministerin. Das wurde zum Beispiel hier in Sachsen schon mal sehr, sehr positiv aufgenommen, kann ich sagen. Jetzt wollen wir uns aber vor allem mal angucken, ob das von Friedrich Merz eine gute Idee ist, die beiden Leute aus der Wirtschaft auf diese Ministerposten zu setzen. Gerade der Chef von Mediamarkt und Saturn hat auf der Politikbühne jetzt noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung gesammelt.
Genau, Carsten Wildberger ist 63 Jahre alt und Manager und hat wirklich mit Politik so gar nichts am Hut gehabt bisher. Mhm. Er kommt aus Hessen und hat Wirtschaft und Physik studiert und ist jetzt Chef von einem großen Konzern, zu dem eben auch Saturn und Mediamarkt gehören.
Beziehungsweise ist das dann wahrscheinlich nur noch bis nächste Woche, ja, genau. Weil er dann eben Digitalminister werden soll. So schnell kann es gehen. Dann ist da noch Katharina Reiche, geboren in der ehemaligen DDR in Brandenburg. Sie hat Chemie studiert, ziemlich früh eine sehr, sehr steile Karriere in der Politik hingelegt, war mit 24 Jahren schon im Bundestag und hat auch mehrere Posten da inne gehabt. Vor 10 Jahren ist sie dann in die Wirtschaft gewechselt. Jetzt gerade ist sie Chefin von dem Energieunternehmen Westenergie.
Klingt so ein bisschen wie bei Friedrich Merz selbst, wenn man mal überlegt. Ja. Der war ja auch lange in der Politik, ist dann in die Wirtschaft gewechselt. Ja, und jetzt ist er wieder zurück in der Politik.
Ja, und die beiden Ernennungen der Minister passen auch so ein bisschen zu seinem Image. Merz will ja so eine starke Wirtschaftskompetenz nach außen strahlen in seiner künftigen Regierung. Und da wirkt die Entscheidung recht logisch. Ein Argument ist auch, dass die Menschen aus der Wirtschaft ein bisschen frischen Wind reinbringen können, dass die einfach irgendwie, ja, vielleicht im Kopf ein bisschen flexibler sind als Leute, die schon länger dabei sind.
Wir haben das ja auch schon in anderen Ländern gesehen. Ein prominentes Beispiel ist da zum Beispiel Elon Musk, der mit Starlink, X und Tesla ja auch riesige Unternehmen führt. Und dann ist er ja Regierungsberater von Trump geworden in den USA. Ist also nicht ganz neu, was sich Merz da jetzt ausgedacht hat.
Ja, bleibt trotzdem die Frage, ob das eine gute Idee ist, könnte man ja auch bei Elon Musk in Frage stellen. Politikexperten ja. sagen, dass vor allem eins wichtig ist auf dem Ministerposten, man muss gut führen können. Und das haben Carsten Wildberger und Katharina Reiche auf jeden Fall in ihren Unternehmen schon gemacht.
Ja, und eine Diskussion, die auch immer wieder aufkommt, ist ja auch, wie viel Fachwissen braucht man für einen Ministerposten? Also Karl Lauterbach ist zum Beispiel Arzt und der war ja jetzt auch Gesundheitsminister.
Ja, das ist ein Fall, wo er dann genau in seinem Gebiet war. Es kann aber auf jeden Fall auch ohne Fachwissen funktionieren. Boris Pistorius war zum Beispiel kein Verteidigungsexperte. Der hat für viele als Verteidigungsminister aber eine der besten Figuren jetzt in der Ampelregierung gemacht, hat gute Umfragewerte und ist ja auch bei den Soldaten total beliebt.
Um das jetzt nochmal auf die beiden Neuen runterzubrechen, Carsten Wildberger hat sich in seinen Jobs in der Wirtschaft auch schon mit Digitalen beschäftigt, kennt sich also wohl auch aus und Katharina Reiche als Chefin von einem Energieunternehmen passt vom Fach her zumindest ja auch in den Wirtschaftsbereich. Ne?
Spannend wird natürlich auch zu beobachten, ob sie jetzt irgendwelche Entscheidungen treffen, die ihrer ehemaligen Branche zugutekommen. Das könnte man ihnen dann natürlich vorwerfen. Das wird spannend, glaube ich, das zu beobachten.
Da werden auf jeden Fall alle drauf gucken, da bin ich sicher.
Ja, ich finde es auf jeden Fall interessant, dass mit Katharina Reiche eine ostdeutsche Frau Wirtschaftsministerin werden könnte. Sie lebt zwar schon länger im Westen, hat aber hier lange Politik gemacht, kennt auch hoffentlich die Bedürfnisse der Leute. Mal schauen, ob sie dann auch ein bisschen was nach vorne bringen kann in der Hinsicht.
Aber bevor sie das überhaupt tun kann, müssen die SPD-Mitglieder noch dem Koalitionsvertrag zustimmen. Bis heute Abend läuft die Abstimmung unter den Parteimitgliedern noch. CDU und CSU haben dem Vertrag ja schon zugestimmt.
Jetzt haben wir ganz viel über zwei Gesichter gesprochen. Wenn ihr nachlesen wollt, wer sonst von der Union welchen Ministerposten bekommen soll, haben wir noch Material für euch. Wir packen euch einen Link von der Tagesschau-Seite in die Folgenbeschreibung. Da findet ihr alles rund um diese Informationen, auch mit Hintergrundinfos und Einschätzungen zu den ganzen Ministerinnen und Ministern.
Schauen wir jetzt mal nach Spanien und Portugal, wie es da inzwischen aussieht. Gestern Mittag kam die Meldung, dass in beiden Ländern fast überall der Strom ausgefallen ist. Auch Teile von Frankreich waren kurzfristig betroffen. Aber vor allem in Spanien und Portugal funktionierten Ampeln nicht, Internet und Telefonnetze waren down, die Menschen saßen in Zügen, U-Bahn, Fahrstühlen fest. Also Chaos in mehreren Ländern. Und das war schon ungewöhnlich, vor allem, weil es auch so lange dauert.
Inzwischen soll sich die Lage wieder ein bisschen normalisieren. Der Netzbetreiber in Spanien sagt, dass gut 3/4 der Stromversorgung wiederhergestellt sind. Das ist der Stand heute früh 5 Uhr, da zeichnen wir auf. Und auch in Portugal sollen die meisten Haushalte wieder Strom haben. Trotzdem muss man sagen, dass so ein riesiger Stromausfall in dem Ausmaß überhaupt möglich ist, ohne jetzt irgendwie Umweltkatastrophe wie Erdbeben, Flut oder so, hat schon viele überrascht.
Und weil das so besonders war, lass uns noch mal eben gucken, was genau passiert ist. Also die spanische Bahn sagt, um 12:30 am Mittag war auf einmal alles zappenduster. Da war das komplette Stromnetz platt und alle Züge sind stehen geblieben. In Portugal sind die Ampeln ausgefallen, in Lissabon und Porto standen auch die U-Bahnen still. Verkehr ohne Strom funktioniert erstmal nicht.
Auch an den Flughäfen gab es massive Probleme. Unsere Kollegin Julia Muth war zum Beispiel am Flughafen in Lissabon und wollte eigentlich nach Hause. Da ging aber dann absolut gar nichts mehr. Licht aus, kompletter Stillstand und vor allem keine Infos.
Es wusste halt niemand was. Also es waren so ein paar einzelne Mitarbeiterlein da vom Flughafen, aber egal, wen man gefragt hat, niemand wusste irgendwas.
Klar, die sind erstmal alle irgendwie überrumpelt, stelle ich mir vor.
Ja, ein Stück weit normal.
Ja. Ne? Sowas gab es noch nie oder nicht in dem Ausmaß und wahrscheinlich sind dann auch erstmal die Behörden irgendwie überfordert. Mhm. Ich stelle mir das auch echt schlimm vor, wenn keiner weiß, was los ist und du kannst selber nicht gucken, kein Handy, nix. Und dann auch selbst grundlegende Dinge wie Toiletten nicht mehr funktionieren, die brauchen da offenbar irgendwie Strom am Flughafen. Und das dann auch noch, wo tausende Leute da am Flughafen ja erstmal gestrandet sind.
Julia und andere hatten sogar noch Glück und haben 2 verwaiste Baustellenklos gefunden.
Gott sei Dank.
Aber die wichtigste Frage war für sie natürlich, wie geht's jetzt weiter? Die Leute mussten dann aus Sicherheitsgründen raus aus dem Terminal ins Freie, wo es natürlich ziemlich warm ist gerade. Da wurde es dann auf den wenigen Schattenplätzen schon ziemlich eng.
Dann sind Stunden vergangen und es gab immer noch keine Informationen.
Niemand sagt irgendwas. Es gibt keine Bildschirme, keine Nachrichten. Keine Kommunikation in irgendeiner Weise. Wir sind ganz viele Familien, auch mit Kindern noch und keiner weiß irgendwas.
Ja, da hieß es dann einfach warten. Auch in Spanien herrschte gestern Ausnahmezustand. Es gab kilometerlange Staus, lange Schlangen an den Geldautomaten. Auch das spanische Parlament hatte keinen Strom. Krankenhäuser waren laut dem spanischen Gesundheitsministerium zum Glück nicht betroffen. Da konnten Generatoren den Betrieb aufrechterhalten.
Ja, und Maria arbeitet an einer Tankstelle und die beschreibt ganz schön, was dann da los war in Spanien.
Ist es plötzlich alles weg gewesen und man merkt, dass die Leute schon total durchdrehen. Es kommen Autos, fragen nach Butan, fragen nach Benzin, nach allem. Alle wollen alles, aber wir können gerade nur anschreiben lassen und Bargeld annehmen. Sprit geht nicht, weil das über die Kasse hier läuft.
Ja, würde, glaube ich, bei uns irgendwie ähnlich aussehen, dass Leute direkt starten, irgendwelche Hamsterkäufe oder so zu machen.
Ja,
kann ich mir sehr gut vorstellen.
Klar, kennen wir ja noch von Corona, ne? Jetzt ist gerade ja auch wieder Urlaubszeit oder immer noch. Und wenn man sich das da mal vorstellt, ne, bei sowas auch noch in einem fremden Land zu sein, kennt sich nicht aus, dann macht so ein Stromausfall vielleicht noch mal mehr Angst, stelle ich mir jetzt so vor. Ja. Natascha aus Hamburg, die ist gerade in Andalusien in Urlaub.
Wirklich gruselig. Fühlt sich an wie ein Blackout, so. Und wir versuchen uns jetzt gerade hier so ein bisschen zu orientieren, nochmal schnell einkaufen zu gehen und dann gucken, dass es nicht so lange dauert. Weil man ist im Urlaub und hat das Szenario, was man sich auch zu Hause nicht wünscht. So sehe ich das eher.
Die Frage ist ja auch, wie kann sowas eigentlich passieren? Mhm. Schnell war die Rede von einem Hackerangriff. Portugals Ministerpräsident hat aber gesagt, Stand jetzt gibt es da keine richtigen Hinweise drauf.
Ja, der portugiesische Netzbetreiber EEN, der geht davon aus, dass es ein Problem im spanischen Stromnetz gegeben hat. Ausgelöst durch extreme Temperaturunterschiede in Spanien. Also die sagen, das war so ein seltenes atmosphärisches Phänomen. Was auch immer das heißt.
Das wird sich sicherlich noch rausstellen, wird auch alles weiter untersucht und wird wahrscheinlich auch noch dauern, bis wir da ganz genaue Informationen haben.
Ja, denke ich. Die müssen erstmal gucken, dass alles wieder läuft. Ne? Ich persönlich denke bei sowas ja dann auch immer, kann das auch bei uns passieren hier in Deutschland? Oder wie sicher und stabil sind denn unsere Stromnetze überhaupt?
Die Bundesnetzagentur hat gestern dazu gesagt, so ein großflächiger, langanhaltender Blackout ist in Deutschland unwahrscheinlich. Wenn hier eine Leitung ausfällt, springt nämlich eine andere ein. Wir haben also mehrere Sicherungssysteme. Hier.
Ja, dann hoffen wir mal, dass das so stimmt und es in Portugal und Spanien bald überall wieder Strom gibt.
Daumen gedrückt.
Unsere Kurznachrichten.
Bei der Parlamentswahl in Kanada liegt die liberale Partei von Premierminister Mark Carney vorne. Laut Prognosen wird die Partei wieder stärkste Kraft im Parlament, verfehlt dabei aber möglicherweise die absolute Mehrheit. Das ist jetzt um 5 Uhr am Morgen der Stand. Im Wahlkampf in Kanada spielte vor allem der Konflikt mit US-Präsident Donald Trump eine sehr, sehr große Rolle. Trump hatte sich ja mehrfach dafür ausgesprochen, dass Kanada ein Teil der USA werden soll.
Vielleicht erinnert ihr euch ja noch, vor einem Jahr haben auf Sylt Partygäste in einer Bar rassistische Parolen gegrölt. Die Ermittlungsverfahren gegen sie, die wurden jetzt fast alle eingestellt. Damals ging ein Video durch die sozialen Netzwerke, in dem die Partygäste die Worte Ausländer rausgerufen haben. Laut Staatsanwaltschaft erfüllt das aber nicht den Straftatbestand der Volksverhetzung. Gegen einen Mann, der den Hitlergruß gezeigt hat, wurde aber eine Bewährungsstrafe ausgesprochen. Der muss unter anderem 2.500 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen.
In den USA, im Bundesstaat Illinois, ist ein Autofahrer in den Hort einer Schule gerast. Dabei wurden 4 Kinder und Jugendliche getötet, sagt die Polizei. Mehrere weitere Menschen wurden verletzt. Der Fahrer soll mit Vorsatz in diesen Hort gefahren sein. Die Tat wird jetzt natürlich untersucht. Beim nächsten Thema reisen wir schon ein bisschen Richtung Sommer. Egal ob mit Zelt oder Wohnmobil, Campen wird immer beliebter. Das sagen nicht nur neue Zahlen des Statistischen Bundesamts, sondern natürlich auch viele tausende glückliche Camperinnen und Camper.
Es ist einfach völlig entschleunigend. Also ich habe überhaupt keine Ahnung, wie viel Uhr es ist. Wir sitzen hier einfach, trinken unseren Kaffee und irgendwann, wenn wir dann keine Lust mehr haben, dann geht's los. Aber gar kein Stress, also einfach laufen lassen so.
Ja, das klingt gut, finde ich. Hätte ich jetzt auch gern. Und diese Camperin ist offensichtlich auch nicht die Einzige, die das so sieht. In den letzten 20 Jahren haben sich die Übernachtungen nämlich auf deutschen Campingplätzen verdoppelt, auf fast 43 Millionen Übernachtungen im vergangenen Jahr.
Ja, Campingurlaub liegt sehr im Trend. Die Hauptgründe, die da genannt werden, sind Minimalismus. Also mir reicht im Zweifel ein Zelt, ein Schlafsack, ein Kocher und eine frische Unterhose. Das Freiheitsgefühl wird auch häufig genannt und die Nähe zur Natur und dass man natürlich sehr flexibel ist.
Ja, und nicht nur Zelten ist im Trend. Auch der Verkauf von Wohnmobilen, wissen wir ja, hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Mhm. Campingurlaub ist für viele im Vergleich zu Hotels jetzt auch einfach nochmal günstiger, cooler, sagt auch dieser Camper hier.
Also im Freundeskreis, da haben wir schon ganz viele, die eigentlich eher campen gehen, als jetzt normal irgendwie ein Hotel zu mieten oder so. Ist ja gerade ein aktueller Hype.
Ja, dem uns dann anschließen gerade.
So ein Zelt zu besorgen, beziehungsweise wieder campen zu gehen, back to the roots.
Das hat aber auch einen kleinen Nachteil. Der Boom lässt auch die Preise klettern. Also konkret von 2020 bis 2024 sind Wohnmobilstellplätze und auch die Campingplatzgebühren ungefähr um ein Viertel teurer geworden.
Ja, das ist dann der Preis, den man im wahrsten Sinne des Wortes dafür zahlen muss, dass es halt irgendwie einen Boom hat. Mhm. Wichtige Frage ist jetzt natürlich noch, was sind die beliebtesten Ziele? Auch da gibt es Zahlen. Die meisten Camperinnen und Camper zog es 2024 an die Ostsee in Schleswig-Holstein. Mhm. Dahinter folgen der Schwarzwald und dann auf Platz 3 die niedersächsische Nordseeküste. Ostsee und Nordsee kann ich auf jeden Fall beides empfehlen fürs Campen, war ich selbst schon.
Ja, ich auch.
Sehr, sehr schön.
An der niedersächsischen Nordsee in Ostfriesland ist auch der Campingplatz Halesiel. Da ist Peter Müller seit Jahren der Platzwart und er sagt, es ist immer wieder ein außergewöhnliches Gefühl, wenn die Saison losgeht und die Camper mit ihren Wohnwagen und teilweise auch Zelten schon Schlange stehen und ganz heiß sind auf die Saison.
Die sind froh, dass sie endlich mal wieder raus können. Ist so. Ne? Freiheit, einfach Freiheit, das ist Freiheit.
Ja, der fühlt's.
Absolut.
Und die Leute offensichtlich auch. Was sind deine Camping-Erfahrungen?
Ja, also früher habe ich immer gesagt, nee, ich brauche ein Hotel, ich brauche ein sauberes Bad und so weiter. Ne? Aber wir waren tatsächlich im letzten Jahr in Frankreich, aber dann nicht im Zelt, in so einem Campingwagen mit der Familie. Wir haben ja auch einen Sohn und das war einfach toll. Die Kinder haben da draußen gespielt, es sind überall Spielplätze, es gab da einen Pool. Mehr brauchst du wirklich nicht. Ne?
Wart ihr am Meer oder im
Land? Ja, das waren wir auch. Natürlich immer mehr. Ohne Meer geht gar nicht.
Das klingt gut.
Aber weißt du, du bist auch so viel auf dem Platz und die spielen da alle und das ist einfach toll. Tolle Stimmung.
Sieht nicht überall so aus. Ich bin bei der Recherche noch auf einen etwas speziellen Camper hier aus Sachsen gestoßen. Heißt Peter Heinrich, der Mann. Ist fast 70 Jahre alt, kommt aus der Nähe von Chemnitz. Und das Heftige ist, dass er auch bei Minusgraden auf dem Campingplatz am Stausee sitzt und heizt dann seinen Wohnwagen aber richtig hoch.
Ich habe einen Wohnwagen drin gehabt, 20 Grad, herrlich. Also sieht schlimm gar nicht, wie schön das ist. Da haben wir Fernseher, Sofa, Schnaps ist dort hinten drin.
Ja, herrlich, sagt er. Mehr brauchst du nicht. Das ist ostdeutsche Vita. Fernseher, Sofa, Schnaps, dann ist das Leben in Ordnung. Wir halten fest, Camping ist sehr, sehr vielseitig. Von eisigen Temperaturen am Stausee bis hin zu strahlender Sonne an der Ostsee. Die Camper lieben ihr Freiheitsgefühl und Camping wird immer beliebter.
Zeltplatz ist ja auch irgendwie einfach so eine Welt für sich, ne?
Absolut. Da sind auf jeden Fall interessante Gestalten auch unterwegs, finde ich manchmal. Ja. Kann man irgendwie gute Sozialstunden kann man gute Sozialstudien machen. Ja. Ja. Was auch ganz interessant ist, ist, was es da immer so für Trends gibt. Zuletzt war ja Glamping so ein Ding, also luxuriöses Zelten. Jetzt habe ich bei der Recherche gelesen, ist Smart Camping im Kommen. Also es gibt smarte Campingkocher, die erzeugen Strom beim Kochen und da kannst du dann, während du dein Essen zubereitest, dein Handy laden. Es gibt keine Grenzen sozusagen.
Ja, Handy.
Ich nutze es eher für Digital Detox, wenn wir zelten gehen, aber okay.
Nee, jeder wie er es macht. Ohne Handy geht nichts. Euch wünschen wir jetzt einen schönen sonnigen Dienstag. Habt eine gute Zeit und wir freuen uns, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Macht's gut.
Ciao.
Ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Mitteldeutschen Rundfunk.